Ich bin im zweiten Buch Samuel gelandet und habe ein Kapitel 7 gelesen, wo von David die Rede ist, wo Gott ihm den Frieden geschenkt hat und er zur Ruhe kam und wo er so bei Ruhe gesessen hat, in seinen Palast, in sein Haus, und der Gedanke gekommen ist, wie kann es sein, ich sitze hier im Haus, hab's warm, hab einen herrlichen Palast und mein Gott, der muss im Zelt sein. Damals zu der Zeit David hat es noch ein Zelt gegeben, das kennt ihr ja, Bibelkenner, und es hat noch keinen Tempel gegeben. Und deswegen kam es David im Herz, doch wenn er als König in einem Tempel sitzt, dass erst recht sein König im Himmel, Gott, auch ein Tempel braucht, wo er gegenwärtig ist. Und Nathanael, der Prophet, der sagte zu ihm, David, tu, was du in deinem Herzen hast. Und David wollte auch einen Tempel dann bauen und Gott sagte ihm, dass er diesen Tempel nicht bauen kann, weil seine Hände mit Blut sind, er ein Kämpfer gewesen ist, aber dass ein Nachkomme kommen wird, der diesen Tempel bauen wird. Und das kennen wir im zweiten Buch in Samuel lesen, Kapitel 7, die Verse 12 bis 14a. Da heißt es, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leibe kommen wird, und will sein Königtum befestigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen, und ich will den Thron seines Königsreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Also wir können die Verheißung von 2. Samuel Kapitel 7 sehen, dass diese Verheißung sich auf Christus bezieht und dass er dieses Haus, diesen Tempel einmal bauen wird. Ja, natürlich, diese Verheißungen gehen in zwei Richtungen. Tatsächlich, Salomo, sein Sohn, der baut ihn dann auch wirklich einen Tempel, der aus Steine gebaut ist. Aber Bibelkenner wissen aus diesem 2. Samuel Kapitel 7, diese Verheißung, dass das eine Verheißung auf David ist, auf den Nachkomme David, nämlich Jesus Christus. Und dass dieser ihm ein Haus bauen wird. Und das können wir sehen, diese Erfüllung in Lukas Kapitel 1, Vers 32. Da heißt es, wo ein Engel Maria erscheint und er sagt dann, dieser, den sie gebären wird, den Sohn, den sie bekommen wird, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt wird. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Also hier sehen wir die Erfüllung von Verheißung aus 2. Buch Samuel, Kapitel 7, wo David die Verheißung von dem Propheten Nathanael bekommen hat, dass er ein Nachkommen haben wird, der ewig diesen Thron haben wird und dass der ihm ein Haus bauen wird. Und wir können in Lukas sehen, dass dies zur Erfüllung gekommen ist in Jesus Christus. Auch noch eine zweite Bibelstelle in Kapitel Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 29 bis 32. Da heißt es, lieber Brüder, es sei mir gestattet, ganz offen zu reden. Unser Stammvater David ist gestorben und wurde begraben. Sein Grabmal ist heute noch bei uns zu sehen. Weil David nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm unter Eid zugesichert hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Messias geredet. Von ihm sagte er, er wird nicht im Tod zurückgelassen. Sein Körper ist der Verwesung nicht preisgegeben worden. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. Also hier auch nochmal eine Bibelstelle, wo auf diese Verheißungen zurückgeht, dass Jesus derjenige ist, der dieses Haus bauen sollte und einen ewigen Thron haben wird. Und das wissen wir, Jesus Christus ist nach der Auferstehung in den Himmel gefahren und hat den Thron eingenommen und thront ewig, hat ewige Herrschaft. Ich möchte euch weiter zeigen, dass Jesus auch der Erbauer der Gemeinde ist. Ich möchte mit euch heute ein Stück mitgehen. Viele kennen all diese Bibelstellen, kennen all diese Gedanken, und trotzdem, gerade in solche Situationen, wo wir vielleicht gerade innen sind, brauchen wir die Gedanken, dass sie so neu in unseren Blick kommen, dass wir diesen Blick nicht auf die negative Sachen haben, sondern dass wir den Blick darauf haben, dass Jesus der Erbauer und der Erhalter der Gemeinde ist. Amen. Dass wir nicht letztendlich von Menschen abhängig sind. Menschen sind wichtig in die Gemeinde und es hat seinen Platz und jeder hat seinen Platz. Aber die Gemeinde ist nicht abhängig von Menschen, sondern sie ist von Jesus abhängig, weil er derjenige ist, der Gemeinde baut. Amen. Und wir müssen den Blick auf ihn haben, nicht auf Menschen ihre Möglichkeiten, nicht auf Menschen ihre Treue, nicht auf Menschen ihr Versagen, auf Menschen ihr Tun, sondern wir müssen den Blick auf Jesus haben. Amen. Und das versuche ich ein wenig heute im Blick wieder so neu auf Christus und seine Gemeinde den Fokus zu bekommen. Und sehen in Matthäus Kapitel 16, Vers 18, da heißt es: Und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also hier können wir schon sehen, dass Jesus selber sagt, er ist der Erbauer der Gemeinde und er ist derjenige, der die Gemeinde schützt, dass sie nicht überwältigt wird. Ist das nicht was Wunderbares? Um vielleicht einen kleinen Exkurs zu machen, was Jesus damit meint, wenn er sagt, auf Petrus will ich die Gemeinde bauen. Ist es dann wirklich auf Petrus gemeint oder ist es das, was Petrus gesagt hat? Und dazu müssen wir einmal den Zusammenhang lesen, nämlich aus Matthäus Kapitel 16, die Verse 15 bis 17. Da heißt es: Da spricht er zu ihnen, ihr aber, von wem haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. In seiner Antwort bekennt Petrus, dass Jesus der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das ist die Aussage, worauf Jesus sagen tut, auf das wird die Gemeinde gebaut, auf Christus. Wir können es nochmal in ähnlicher Weise sehen, wenn wir zum Beispiel in Epheser Kapitel 2, Vers 20 schauen. Da heißt es, er baut auf der Grundlage der Aposteln und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist. In Epheser 2,20 lehrt uns, dass die Gemeinde auf Jesus Christus erbaut ist, dem Eckstein. Seine Aussage, dass wir auf den Grund der Apostel und Propheten aufgebaut sind, kann genauso wie von Petrus nicht gemeint sein, dass es auf Menschen aufgebaut ist, sondern auf den, was sie vermittelt und gelehrt haben. Und das können wir durch so eine Bibelstelle, können wir es sehen, weil dann würde ja die Gemeinde auf Propheten, auf Aposteln, wie es in dir heißt, aufgebaut sein. Und das kann es ja nicht sein. Es ist auf das, was sie gelehrt, was sie niedergeschrieben haben. Auf das ist die Gemeinde aufgebaut, genauso wie von Petrus die Aussage, die er über Christus gemacht hat. Auf das ist die Gemeinde aufgebaut. Nur mal einen kleinen Exkurs, um dass man das mal so im Kopf hat, wenn man das nicht ganz verstehen tut. Zurück zu Matthäus 16, 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist, was Jesus sagt, dass er derjenige ist, der dich und mich bei der Hand genommen hat, errettet hat und dich zur Gemeinde hinzugetan hat, als lebendiger Stein, womit die Gemeinde Gottes aufgebaut wird. Die Gemeinde Gottes ist nicht ein äußeres Gebäude, das auf Steine aufgebaut ist, was von Jesus hier spricht, sondern die Gemeinde Gottes ist als allererstes ein geistliches Haus, ein geistlicher Tempel. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wir können in ein Haus zusammenkommen und wir können trotzdem mit Christus nichts zu tun haben und nur seinen Namen kennen und dann sind wir noch lange keine wahre Gemeinde, nur wenn wir draußen am Eingangstier Gemeinde Jesu haben. Das heißt noch lange nicht, dass wir eine Gemeinde Jesu wirklich sind. Gemeinde Jesu sind wir nur dann, wenn es wiedergeborene Kinder Gottes, lebendige Steine sind. Amen. Wer ist die Gemeinde? Und das haben wir ja eben auch gesagt in 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 14 bis 15. Da heißt es, solche schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir kommen. Falls ich aber verzöge, damit du wissest, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welche die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Paulus wusste nicht, ob er in Ephesus überhaupt kommen wird und deswegen schrieb er an Timotheus diesen Brief, wie die Gläubigen sich verhalten sollten, welche die Gemeinde Gottes ist. Also hier dieser Text, er schreibt an Gläubige, wie sie sich verhalten sollen, weil sie die Gemeinde Gottes ist. Wir kennen das noch in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5 lesen. Da heißt es, so lasst auch ihr euch nun aufbauen als lebendige Steine zum geistlichen Hause, zum heiligen Priestertum, um geistliche Opfer zu opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Also auch hier sagt ganz klar, Gläubige sind diese lebendigen Steine, nicht aus Mörtel und Sand gebaut, sondern durch das Blut Jesu zusammengeführt. Amen. Diesen Gedanken, den können wir auch sehen in Epheser Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. Und wenn ich heute mit viel Bibelstellen arbeiten tue, dann nur deswegen, dass ihr das Wort Gottes vor Augen haben tut, dass ihr sehen könnt, es ist Christus derjenige, der zu die Gemeinde steht. Es ist Christus derjenige, der die Gemeinde baut. Es ist Christus, der die Gemeinde erhält. Es ist Christus derjenige, der die Gemeinde wachsen lässt. Ich weiß ja, vom Hören sagen, dass die Gemeinde viele Wege gegangen sind, wo viele Unsicherheiten gewesen sind, schwere Zeiten gewesen sind. Richtig? Und Gott hat die Gemeinde erhalten, egal durch welche Schwierigkeiten, weil Gott derjenige ist, der die Gemeinde baut und erhält. Amen. In Epheser Kapitel 2, die Verse 19 bis 22, da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist, in welchen der ganze Bau zusammengeführt wächst zum heiligen Tempel im Herrn, welcher auch ihr miterbaut werdet in der Behausung Gottes im Geist. Also auch hier nochmal die Bestätigung, dass Jesus derjenige ist, der Gemeinde baut und der sie wachsen lässt. In Epheser Kapitel 1, Vers 7, da lesen wir, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Auch hier können wir sehen, wie ich es vorher gesagt habe, durch sein Blut sind wir erlöst. Wie ich vorher gesagt habe, nicht aus Sand und Mörtel sind wir tote Steine, die zu einem Gebäude zusammengefügt werden, wo Gott in ihre Mitte thront und regiert, sondern wir sind lebendige Steine, die durch das Blut Jesu zusammengefügt worden sind und wo Gott in ihre Mitte thront und angebetet wird, wo Gott zu seinem Volk redet, wo seine Gegenwart da ist. Amen. Gottes Wort, wenn da ist, dann ist seine Gegenwart da. Sage ich ja immer wieder. Und das brauchen wir. Wir brauchen alle Gaben, die in der Gemeinde uns verheißen sind. Wir können diese geistlichen Gaben nicht wegtun. Die sind notwendig für die Gemeinde. Wie auch Weissagung oder Prophetie. Aber ich sage es immer wieder. Das sicherste prophetische Wort, das ihr haben könnt, ist das Wort Gottes, die Bibel. Wir Menschen können uns täuschen, das Wort Gottes täuscht nicht. Das ist klar und deutlich. Und durch Gottes Wort haben wir auch seine Gegenwart, ob wir es nun verspüren oder nicht. Gott, wenn sein Wort gepredigt wird, ist er gegenwärtig. Christus ist das Wort. Den können wir nicht von seinem Wort trennen. Das ist unmöglich. Wenn sein Wort gepredigt wird, wenn sein Wort gelesen wird, ist er gegenwärtig. Und wir dürfen durch seine Gegenwart auch immer wieder neu seine Kraft verspüren. Und dafür brauchen wir immer wieder die Ausrichtung auch dafür in unserem Glaubensleben, diese Kraft in unserem Leben, das wir auch haben. Wir sind keine toten Steine, wir sind lebendige Steine, die in Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus leben, die tagtäglich aus seiner Gemeinschaft, aus seiner Kraft leben. Wisst ihr, es ist ja gut und das hat ja seinen Platz und ist ja wichtig, dass wir als Geschwister uns haben. Dass du eine Schwester und einen Bruder hast an der Seite, der Glaubensweg alleine zu gehen viel zu schwierig ist. Und es ist gut und es ist wichtig, Brüder und Schwestern an der Seite zu haben, die mit dir zusammen beten, die ein tröstendes Wort für dich haben, die Erbauungsworte für dich haben, auch mal vielleicht zurechtweisen müssen, die mal eine gute Prophetie oder eine Weissagung geführt von Heiligen Geist für dich haben. Aber das alles ersetzt nicht das persönliche Reden Jesu Christi in dein Leben. Niemals. Dann bist du auf Menschen ausgerichtet, dann bist du menschenabhängig. Wir sind alle von Christus abhängig, richtig? Und aus dieser Kraft raus, was wir persönlich mit unserem Herrn Jesus Christus haben, kommen wir zusammen. Und das erleben wir ja auch immer wieder. Ich habe es noch nie erlebt, wenn ich in eine Bibelstunde gegangen bin, wenn ich im Hauskreis gegangen bin, wenn ich in eine Gemeinde gegangen bin. Oft fällt es einem schwer. Ist man müde oder man hat gerade was zu tun und weil es dann zu hektisch wird, sagt man, ha, vielleicht lasse ich es doch sein, das wird mir jetzt alles so hektisch. Und dann überwindet man sich doch, macht doch ein bisschen schneller, geht doch auf seine Couch, hebt man sich hoch und geht in die Gemeinde oder im Hauskreis oder in Gebetsstunde, aber auch irgendwohin, wo das Volk Gottes versammelt sind. Und danach habe ich noch nie erlebt, dass das ein Christ bereut hat. Der ist immer danach dankbar, dass er sich aufgemacht hat. Kennt ihr das? Immer. Habt ihr jetzt Wunders, was für eine geistliche Aha-Effekte immer wieder? Nee, das ist manchmal nicht Aha-Effekte. Aber wenn die Christen zusammen sind, ist das Reich Gottes gegenwärtig, ist Christus gegenwärtig. Und da ist sein Frieden und seine Liebe zu verspüren. Da geht es uns gut. Wir mögen uns vielleicht über christliche Themen, über sonst von Glauben her, ganz banale und die alle kennen, uns drüber unterhalten. Aber wenn wir auseinandergehen, merken wir, wie gut es uns geht. Amen. Und das ist so wichtig. Es ist aber als allerwichtig, seine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Und dann auch die Gemeinschaft mit gläubigen Geschwistern zu pflegen. Also wie gesagt, die Gemeinde ist durch Jesu Blut erkauft und gegründet. Wir kennen weiter in Apostelgeschichte 20, Vers 28, da finden wir nochmal eine richtig gute Bestätigung. Da heißt es, so habt nun Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden, welche er durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. Die Gemeinde ist durch das Blut Jesu erworben. Sie ist sein Eigentum. Und diese Gemeinde besteht aus einzelnen erlöste, wiedergeborene Kinder Gottes, wo jeder Einzelne durch das Blut Jesu erkauft ist und Gottes Eigentum ist. Ist das nicht was Wunderbares, zu wissen, du bist Gottes Eigentum, die Gemeinde ist Gottes Eigentum, teuer mit seinem Blut erkauft? Jesus ist doch für die Gemeinde, ist für persönlich für jeden Einzelnen von uns gestorben. Gott wird es niemals zulassen, dass Satan oder irgendjemand anders die Gemeinde zerstört. Niemals. Es ist unmöglich. Die Gemeinde besteht seit 2000 Jahren. Und sie wird bestehen, weil Jesus es verheißen hat, dass die Gemeinde nicht überwunden werden kann. Das ist die Verheißung von unserem Herrn Jesus Christus. Und er ist derjenige, der sie uns erhält. 1. Korinther, Kapitel 3, die Verse 16 bis 17. Da heißt es, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, dem wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und das und der seid ihr. Er sagt, der, wo den Tempel Gottes, die Gemeinde antastet und verderben will, dem wird Gott verderben. Steht da geschrieben. Gott ist auch ein zürnender Gott. Gott ist nicht neutestamentlich bloß noch Gnade und Liebe und Barmherzigkeit. Gott kann auch im Neuen Testament, können wir sehen, zornig und konsequent sein. Wir kennen ja von Ananias und Sapphira, die beide sind tot umgefallen, Herzinfarkt. Wir kennen von den einen Statthalter, der von sich erzählt hat, wie groß er ist und sich die Ehre gegeben hat und in dem Moment von Würmer gefressen worden ist und gestorben ist. Wir kennen 1. Korinther, wo wir von lesen, dass beim Abendmahl, weil es nicht gewürdigt worden ist, viele erkrankt sind, ja sogar verstorben sind. Und wenn Gott sagt, dass der den Tempel Jesu, die Gemeinde verderben wird, den wird Gott verderben. Das macht Gott. Gott ist immer noch der Handelnde. Und Gott können wir nicht nur in seine Liebe, Barmherzigkeit und Gnade predigen. Wir müssen auch den Gott predigen, der zürnen kann, der richten tut. Und nicht erst in die Ewigkeit, sondern er richtet zum Teil heute und hier schon, lässt er Gerichte geschehen. Wenn wir die Offenbarung lesen, die ist voll davon, dass Gott Gericht halten tut, hier in die Welt. Schau, und diesen Gott, der ist auch ein kämpferischer Gott. Den haben wir auf unserer Seite. Der steht zu uns. Der sagt, ich habe euch in meine Hand gezeichnet. Ihr seid mein Eigentum. Ich habe euch mit meinem Blut erkauft. Ich habe euch erlöst. Ich habe euch mit meinem Leben dafür bezahlt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil Gott auf unserer Seite ist. Amen. Wir können lesen in Epheser Kapitel 4, die Verse 15 bis 16. Da können wir lesen, dass Jesus auch derjenige ist, der nicht nur die Gemeinde gegründet und gebaut hat, mit seinem Blut erkauft hat, sondern wir können auch darin lesen, dass er auch derjenige ist, der die Gemeinde wachsen lässt, innerlich an Qualität, wie auch an Anzahl. Es nützt ja nichts, dass die Gemeinde zahlenmäßig anschwillt, aber innerlich total keine Qualität hat, nicht wirklich eine Gemeinde ist, die Jesus wieder in seine Liebe, in seine Gnade, in seine Barmherzigkeit, aber auch in seine Konsequenz nicht widerspiegeln. Und Jesus lässt nicht nur an Anzahl die Gemeinde wachsen, er lässt sie als allererst innerlich wachsen, die Gemeinde, dass sie zu Erkenntnis Jesu kommen. Da heißt es, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir in Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Dahin sollen wir wachsen, jeder Einzelne, dass wir mehr und mehr zu den hinwachsen sollen und in dessen Bild verändert werden soll, in Christus. Nicht die Aufgabe, mich ähnlich zu werden oder Andreas oder Reinhard oder sonst wem in die Gemeinde ähnlich zu werden, sondern Christus ähnlich werden. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Nicht, weil hier besondere Lehrer sind, nicht, weil hier besonders Prediger sind, nicht, weil hier besonders schlaue Menschen sind, die euch im Glauben weiterbringen, sondern er ist derjenige, der dieses Wachstum schenken tut, nicht Menschen. Mithilfe aller der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jede einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch Liebe aufgebaut. Wunderbar. Einzelne errettete Kinder Gottes, die ihren Platz in die Gemeinde gefunden haben und durch Berufungen, durch Gaben, die Gott jeden Einzelnen geschenkt hat, wo er sich in die Gemeinde einbringt und wo dieser Gemeinde wachsen tut zu Gottes Ehre, zu Jesus Ehre. Amen. Wir lesen weiter in Epheser Kapitel 5, die Verse 25 bis 27. Das sagt, schreibt Paulus, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heilige, nachdem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig und tadellos. Ist das nicht was Wunderbares? Das ist, was Christus mit der Gemeinde macht. Er ist derjenige, der sich für ihr selbst sein Leben hingegeben hat. Und er ist derjenige, der immer noch alles geben tut, um uns zu reinigen, uns als Gemeinde, da wo wir fehl sind, da wo wir Probleme haben, da wo die Dinge krumm sind, da wo die Dinge nicht in Ordnung sind, dass er derjenige ist, der die Gemeinde reinigt und herstellen tut und dass sie am Ende tadellos vor Gott dastehen. Das macht unser Herr Jesus Christus. Und wir sind von ihm abhängig. Nicht, dass wir machen immer so alles an den Willen von Menschen fest. Na, wenn wir nur wollen, dann kann es ja funktionieren. Na, wenn es nach Menschenwillen gegangen ist, würde heute Gemeinde gar nicht mehr sein. Gott ist derjenige, der die Gemeinde erhält. Gott ist derjenige, der die Gemeinde wiederherstellt. Wir mögen als Menschen manchmal willig sein, aber der Wille lässt schnell nach. Und wenn Gottes Treue nicht wäre, wenn Gottes Vorsatz nicht wäre, wenn Gottes Verheißungen nicht wäre, dass er zu dem, was er sagt, auch erfüllt, würdet ihr heute als Gemeinde nicht sein und etliche andere Gemeinden auch nicht. Das ist die Wahrheit. Und Gott sei Dank, es ist immer wieder Gott, wenn ich selber aus meinem persönlichen Leben, ist es doch oft so, dass man nicht will. Wir sagen es nicht so direkt, aber unser Handeln, das, was wir tun, macht es klar, dass wir nicht den Willen Gottes in dem Moment tun wollen. Wir wollen dann das eigene tun, was wir für recht halten, was wir für richtig halten, was wir für gut halten, was wir momentan als gut und gut für mich, dass ich Entscheidungen treffe, die mir dann gut tun. Schau, und Gott lässt uns nicht dabei. Gott holt uns immer wieder zurück. Gott ist derjenige, der immer wieder in unserem Leben wirkt, dass wir zu Buße und Umkehr kommen, obwohl wir unseren eigenen Weg wieder gegangen sind. Wie viel ist in unserem Leben, kann doch keiner von sich sagen, er ist in seinem Glaubensleben, egal wie lange es ist, ist schon immer gerade auf dem rechten Weg gegangen, nie von Weg abgekommen. Wir sind Menschen, uns hängt die Fehlerhaftigkeit an. Uns hängt diese Menschlichkeit an. Und Gott muss uns immer wieder auf den Weg, auf diesen geraden Weg zurückbringen in seiner Gnade. Deswegen wissen so viele von dieser Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu zeugen. Nicht davon zu zeugen, weil sie so eine perfekte Christen sind, weil sie so eine perfekte Nachfolger sind, sondern weil sie aus ihrem Alltag wissen, dass Gott in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade nie losgelassen hat, nie ihren eigenen Weg, den sie gegangen sind, auf den gelassen haben, sondern immer wieder zurückgebracht haben. Richtig? Das ist so gut zu wissen, dass Gott, schau mal, wollte ich Jesus haben, habe ich den Wille gehabt, mich zu bekehren? Na, überhaupt nichts. Ich kann mich damals erinnern, damals hat man mich evangelisiert und da hat man mir Jesus angeboten, an ihn zu glauben. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, was ich mit diesem Jesus anfangen soll. Dir mag es gut tun, sage ich. Ich bin glücklich, ich brauche keinen Jesus. Das war mein Wille gewesen. Hat Gott mein Wille akzeptiert? Na, wenn er mein Wille akzeptiert hätte, dann hätte ich mich nie bekehrt, weil ich ihn gar nicht wollte. In seiner Gnade hat er in mein Leben gewirkt. In seiner Gnade, trotzdem ich ihn abgelehnt habe, hat er in seiner Gnade an mein Herzen gewirkt, dass ich mich letztendlich bekehren konnte, an ihn glauben konnte. Und so geht es euch jeden Einzelnen. Deswegen können wir von dieser Gnade zeugen, von dieser Barmherzigkeit. Wir haben uns nicht bekehrt, weil wir so eine gute Menschen gewesen waren und Jesus gut gewesen ist und gut kommt mit gut zusammen, sondern ganz im Gegenteil. Wir waren zum Teil böse. Ist doch so. Wehe mir, einer ist auf den falschen Zeh getreten, noch wo ich unbekehrt gewesen war. Dann solltet ihr mal sehen, wie böse ich auf einmal sein kann. Ja, so geht es doch jedem von uns. Und Gott in seiner Gnade hat uns doch errettet, unverdient, und musste aus uns neue Schöpfung machen. Eine neue Art von Schöpfung, die es zuvor noch nie gegeben hat. Ist das nicht gut? Die Engel begehren es, das zu haben, was wir haben. Ihr müsst euch mal das vorstellen. Engels sind in die Gegenwart Gottes, die kennen Gott. Und auf der anderen Seite begehren sie es, das zu haben, was wir haben. Weil sie sind keine neue Schöpfung, sie sind keine neue Art und sie haben nicht den Heiligen Geist in sich und Christus in sich. Sie haben ihn vor sich und beten ihn an, aber sie haben nicht in sich. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Lohnt sich einmal darüber wirklich zu Ende das zu denken, was das wirklich bedeutet. Also, wir können sehen, dass er derjenige ist, der die Gemeinde erhält, der sie untadelig vor sich hinstellen wird. Und nicht nur als Gemeinde, sondern als jeden einzelnen Gläubigen. In Judas Kapitel 1, oder es gibt ja nur diesen einen Kapitel in die Verse 24 und 25, da heißt es aber, dem aber, welcher mächtig genug ist, euch ohne Fehl zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor sein Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, Gott allein, unseren Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gebührt Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt von aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Judas geht in ein Lobpreis, eine Verherrlichung Jesu rein, dadurch, dass er schreiben tut, er ist mächtig genug, nicht die Gemeinde als Ganzes, sondern auch dich ganz persönlich bist du gemeint, heilig und tadellos mit freudigem Angesicht vor Gott stehen zu können und ihn loben, preisen und danken zu können. Ist das nicht was Wunderbares, in so eine Freiheit vor Gott einmal stehen zu dürfen? Weißt du, wir haben immer den Blick auf uns selber. Und wenn wir auf uns selber den Blick haben, sage ich immer wieder, das kann ich gar nicht oft genug sagen, da sehen wir zum größten Teil unser Versagen. Wir sehen doch zum größten Teil da, wo wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Und wenn wir diesen Blick auf uns haben, sagt man ehrlich, wer ist da mit erhobenem Angesicht und preist Gott und sagt, danke, Herr Jesus Christus. Na, der ist meistens mit gesenktem Kopf und stellt sich vielleicht die Frage, na, bin ich wirklich errettet? Bin ich wirklich ein Kind Gottes, wenn ich all diesen Mangel, all diesen Fehler, all diese Charakteren immer noch in meinem Leben sehe? Kann jedem passieren in seinem Glaubensleben, dass er sich so in Frage stellt, bin ich wirklich wiedergeboren? Und die Bibel sagt, dass wir Kinder Gottes sind und den Blick von Jesus haben sollen. Und er sagt, Gott ist derjenige, der uns untadelig einmal vor ihn stellen wird. Nicht wir selber. Das können wir nicht aus uns selber machen, sondern das macht Christus. Mit seiner Gemeinde, mit dir und mir. Ist das nicht gut, das zu wissen? Jesus ist derjenige, der verheißen worden ist von Gott, dass er derjenige ist, der das Haus bauen wird. Und wir haben gesehen, dass dieses Haus, das er baut, durch lebendige Steine, die er erlöst, erkauft hat und sein Eigentum sind, nämlich Gläubige. Er ist derjenige, der die Gemeinde wachsen lässt. Innerlich an Qualität, an Liebe, an Barmherzigkeit, an Heiligkeit, an Hingabe. All das, was die Gemeinde braucht, ist Jesus derjenige, der es an jeden Einzelnen und in die Gemeinde schenkt. Und er ist derjenige, der die Gemeinde reinigt. Er ist derjenige, der die Gemeinde heilig, rein tadellos vor Gott stellen wird. Ist das nicht gut? Von ihm sind wir abhängig, nicht von irgendwelchen Menschen. Amen. Er ist unser Herr, er ist dein Herr, er ist das Haupt der Gemeinde. Und egal, in was für eine Unsicherheiten die Gemeinde reinkommt, egal in was für eine Unsicherheit, wo die Gemeinde sich fragt, wie geht es weiter, dann lass es dir sagen, Jesus bringt die Gemeinde weiter. Jesus ist derjenige, der mit euch Gemeinde baut. Er ist das Haupt der Gemeinde und nicht irgendein Mensch. Amen. In dem Sinn, der Herr segne euch und ich möchte zusammen nochmal mit uns beten. Herr Jesus, und ich danke dir so sehr, Herr, dass du derjenige bist, der Gemeinde geschenkt hat, der sein Leben dafür gegeben hat, Herr, und die Gemeinde teuer mit seinem Blut erkauft hat, Herr. Ich danke dich, dass du so ein lebendiger Gott bist und dass du in deiner Gemeinde wirkst, dass du ganz persönlich in jedem Einzelnen sein Leben wirkst, dass du da drin treu bist, Herr, auch wenn wir untreu sind, Herr. Ich danke dich und preise dich, Herr, dass du es durch deinen Heiligen Geist in jeden Einzelnen dir vorgenommen hast, ihm mehr und mehr in das Bild Jesu zu verändern, Herr. Und ich danke dich und preise dich, dass du uns die Verheißung gegeben hast, dass du einmal jeden einzelnen Gläubigen und die Gemeinde als heilig tadellos vor dich einmal hinstellen willst. Danke dafür, dass wir diese Zuversicht haben, diese Verheißung haben, dass wir auf dich blicken dürfen und dass du derjenige bist, der die Gemeinde aufhilft, der die Gemeinde stärkt, der die Gemeinde weiterbringt und die Gemeinde durch seine Gegenwart segnet, Herr. Ich preis und danke dich dafür, Herr. Amen. Amen. Schon etwas länger her, ein Zeugnis, gerade weil ich ja auch von prophetisch oder Weissagung die Rede war gewesen. Und zwar kann ich mich daran erinnern, ich war zu Besuch gewesen in Nürnberg unten bei meinen Geschwistern und die sind auch alle bekehrt. Und meine Schwester, die hat immer noch geraucht, die hat die Zigaretten nicht geschafft abzugeben, die war sehr süchtig gewesen, Zigaretten, bei mir war es nicht anders gewesen. Wir haben miteinander, wir waren versammelt als Geschwister, haben geistliche Gemeinschaft gehabt, also machen wir immer so als Geschwister. Wir reden nicht jetzt über familiäre Sachen hauptsächlich, sondern unser Hauptding ist eigentlich immer Jesus und vom Glauben, dass wir uns unterhalten. Und ich habe geredet und in dem Moment, wie ich gar nicht von Glauben geredet hat oder ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Jedenfalls sagt meine Schwester auf einmal, ich bin frei von Rauchen. Ja. Erstmal habe ich verstutzt geguckt, weil sie das auf einmal so frei raus sagte und ich gucke. Ja, sagt sie, ich will die ganze Zeit frei werden von den Rauchen. Und ich habe Gott das hingelegt und habe gesagt, ich schaffe das nicht. Und habe ihm gesagt, er soll mir den Wink geben, wenn er wirklich die Zeit ist, wo er mich frei macht. Und du hast gerade geredet, da hat Gott zu mich geredet. Und jetzt weiß ich, dass ich frei bin. Ich weiß gar nicht, was ich geredet habe, das weiß ich bis heute nicht. Aber sie hat das Reden Gottes gehört, dass er ihr jetzt in dem Moment frei macht. Meine Nichte, die waren dabei gewesen, die hat gesagt, hurra, ich bin frei von Rauchen. Da haben sie gesagt, jetzt ist sie völlig bekloppt. Nach einer Minute sagt sie, sie ist völlig frei von Rauchen. Ich sage euch, sie war wirklich frei von Rauchen. Bis heute hat die nie wieder eine Zigarette gebraucht. Und so ist es oft, wenn Gott durch unseren Mund redet, es wird für die Menschen lebendig, sie wissen, Gott hat zu mich geredet und dann hat das auch seine Wirksamkeit. Amen. So kann Gott oft wirken, ohne dass du es merkst.
Wolltest du? Einmal mal Danke sagen für die Predigt. Also nochmal dazu, dass man, ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Also ich habe ja auch, jeder hat so seine Geschichte. Aber ich kann dazu sagen, dass ich wollte auch nichts mehr von Gott wissen und vom Glauben und da ist ganz viel vorgefallen mit dem Pastor damals und lange Geschichte, kurze Rede. Ich bin krank geworden und ja, dann klopfte Jesus irgendwie an durch eine Nachbarin, komm doch mal in die Gemeinde und in Oldesloe und ich, ach, lass mich mit dem Quatsch in Ruhe, will davon nichts wissen. Aber irgendwie hatte ich damals irgendwie wenig Freunde und keinen Kontakt zu den alten, auch wenig Familienmitgliedern. Also Jesus baut ja seine Gemeinde, aber nicht immer so, wie man sich das denkt, sondern ich wollte ja mit Familie zusammen sein, aber wegen meiner Erkrankung ging das irgendwie nicht. War ich traurig und so und dann habe ich dann irgendwie so die Zeugen Jehovas kennengelernt. Die klopften an die Tür und dann hatten sie mich eingeladen und haben gesagt, komm doch da mal hin zu dieser Gemeinde und ich hatte Langeweile, war schönes Wetter den Sonntag und habe gedacht, kannst du ja mal hingehen. Und dann wurde mir noch gesagt, das ist da und da, geht von der Straße da und da ab. Und ich, ja, ich weiß, wo das ist. Gehe also dahin und ja, irgendwann merke ich so, nach einer Viertelstunde, irgendwie die mich eingeladen haben, die sind nicht gekommen, merke ich so, ich glaube, ich bin der falschen Gemeinde hier. Ne? Und war dann irgendwie ganz interessiert, habe ich denn zugehört und so. Und mit einmal musste ich irgendwie so weinen und dann habe ich Rotz und Wasser geheult. Aber irgendwie was hat mich immer dann zu dieser Gemeinde in Oldesloe wieder hingezogen. Meine Nachbarin klopfte, bist du jetzt hier auch Mitglied? Und ich, ja, weiß ich noch nicht, ich muss mir das erstmal alles anhören. Letztendlich bin ich da geblieben in der Gemeinde und dann auch durch diese Gemeinde hier in die Arche gekommen. Also ich habe mich dann irgendwie taufen lassen, habe dann irgendwie auch noch meine Freundin nachgeholt, die sagte auch, lass mich da irgendwie in Ruhe mit dieser ganzen Geschichte. Ich war schon mal beim Hauskreis und so. Aber auch sie wurde dann, obwohl sie nicht wollte, in diese Gemeinde gezogen, ist von da dann nach Afrika und ja, hat da Gemeinde gebaut, hat eine Schule aufgebaut. Mit 60 hat sie ein neues Leben angefangen, jetzt ist sie 72 und ist in Uganda schon so bekannt. Also das ist unglaublich, was Gott daraus gemacht hat, ne? Aus zwei Personen, die eigentlich nicht wollten.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. In dem Sinn, den Herrn befohlen, habt eine gesegnete Woche.